Udo Reifner, es gibt ein altes Sprichwort weltweit, Geld stinkt nicht. Und beim Lesen Ihrer Bücher, da habe ich so ein bisschen das Gefühl bekommen, Sie riechen oder Sie sehen das irgendwie anders. Ist das so, dass Sie das Geld durchaus deutlich kritischer sehen, als es in diesem Spruch hier wiedergegeben wird?
Die Nutzung des Geldes ist das Entscheidende. Geld als solches, wenn Sie sich das hinlegen, dann stinkt es nicht, dann passiert da praktisch nichts. Aber das ist es ja nicht. Kapitalismus heißt ja, Geld benutzen, um damit reicher zu werden. Und diese Art der Nutzung, die ist ganz entscheidend, ob das jetzt positiv ist, ob das was anderes ist. Wenn Sie eine Atombombe kaufen, ist es halt was anderes als Babywindeln. Da sehen Sie, es ist immer die Nutzung, die Verwendung des Geldes, die entscheidet darüber, was mein Werturteil ist.
Sie sagen gerade, man kann mit Geld ja unterschiedliche Dinge kaufen. Es kommt immer darauf an, was man mit diesem Geld macht. Also Sie stellen das Zahlungsmittelgeld grundsätzlich erstmal nicht in Frage.
Nein, das Zahlungsmittelgeld hat sich ja über mehrere tausend Jahre entwickelt und hat auch ganz neue Formen angenommen. Und eigentlich heute wissen wir auch, was es ist. Nachdem wir keine Goldmünzen und auch überhaupt keine Münzen sollen wir ja auch nicht mehr benutzen, sondern nachdem wir das alles nur überweisen oder Bitcoins haben, es ist halt eine Information, die wir übertragen. Und das macht es so spannend, weil es so kostengünstig ist, eine Information zu übertragen. Wenn Sie die Kühe oder das Getreide immer hin und her schiffen müssten, das wäre sehr teuer. Wenn Sie das aber alles in Echtzeit über die Computernetze verwalten, dann ist das sehr billig. Das Verteilungssystem ist extrem billig geworden.
Nochmal die Frage, Geld als solches, als Zahlungsmittel stellen Sie nicht in Frage, aber die Verwendung in unterschiedlichen Bereichen des täglichen Lebens ist für Sie zumindest an der einen oder anderen Stelle deutlich zu kritisieren.
Ja, der Kapitalismus hat ja was ganz Neues reingebracht in die Wirtschaft. Nämlich dieses Mittelgeld wird ja zum Ziel an sich. Das heißt, ich arbeite ja gar nicht mehr für Getreide oder für Brot oder für ein Haus. Oder ich arbeite jetzt für Geld. Mhm. Und wenn ich das Geld erreicht habe, dann sind erstmal alle Wünsche offen. Dann kann ich damit was machen. Und das ist natürlich wahnsinnig produktiv geworden, weil jeder jetzt immer arbeiten konnte, der hatte immer ein Ziel. Sie wissen es selber, wenn Sie mal sagen, was soll ich jetzt machen, da fällt einem vielleicht nichts ein. Aber wenn wir sagen, Geld verdienen, ja, das ist immer richtig, da kann man nichts falsch machen. Und dieses Geld hat sich da zu einem eigenen Objekt, zu etwas, wofür wir leben, was wir wertschätzen, entwickelt. Und das, sagt man, ist natürlich sehr problematisch. Wenn Sie in einer Beziehung anfangen, über Geld sich zu definieren oder sagen, ich tue das für dich, wenn du mir das entsprechend bezahlst, ja, dann ist eine Beziehung meistens zu Ende, weil sie sagen, liegt ja nicht mehr an mir, als Geld zu verdienen. Und deswegen ist also das Geld ist praktisch dazwischen getreten. Und das sage ich den Kritikern von Geld. Das war sehr hilfreich. Ja, weil auch der Dümmste konnte sich jetzt beteiligen am Arbeitsprozess. Aber natürlich sind dadurch ganz schlechte Phänomene auch passiert. Das heißt, man arbeitet für das Geld oder lässt andere arbeiten für das Geld, ohne einen sonstigen Sinn noch zu haben. Und das ist in der Finanzkrise sehr deutlich geworden. Wir haben unendliche Mengen Geld aufgehäuft und es macht keinen Sinn mehr.
Weil es im Grunde keinen materiellen Gegenwert dafür gibt.
Erstens gibt es keinen materiellen Gegenwert, aber die Leute arbeiten ja gar nicht mehr für den materiellen Gegenwert, sondern dafür, dass es mehr wird. Wenn Sie sich diese Forbes-Liste der Millionäre oder Milliardäre, wo keiner den Umschwung von der D-Mark zum Euro überhaupt mitbekommen habe, Hauptsache eine Million, obwohl das jetzt nur noch praktisch doppelt so viel geworden ist. Ja, diese Forbes-Liste zeigt, ich halte jemanden für reich, der viel Geld hat. Auch die Bundesregierung im Reichtum- und Armutsbericht definiert Reichtum über das Geld und alle Parteien definieren alles über das Geld. Das ist ja insofern richtig, wenn man die Lösungen auch mit Geld schafft. Aber viele Lösungen sind unter Umständen mit Geld gar nicht zu schaffen. Denken Sie an Umweltverschmutzung, denken Sie an CO2-Ausstoß oder solche Dinge, Frieden schaffen oder mit Menschen auskommen. Das sind viele Ziele, die können wir über Geld nicht schaffen. Und deswegen müssen wir heute bewusster mit Geld umgehen. Und dieses bewusste mit Geld umgehen heißt, zu wissen, was ich will und dafür das Geld einsetzen. Weil dazu müssen die Menschen jetzt einfach einen Schritt zurück machen.
Glauben Sie, dass das realistisch ist, dass die Menschen bereit sind, in dieser ja doch mittlerweile vom Kapital getriebenen Gesellschaft ein Stück zurückzutreten?
Ich mache ja Vorlesungen seit 40 Jahren und natürlich unterrichte ich das auch. Und ich treffe eigentlich immer doch auf so sehr interessierte junge Leute, die sagen, wäre ja eigentlich schön. Ja, wir wollen früher hat man gefragt, warum studierst du dieses Fach? Ich bin Jurist. Die Leute gefragt haben, die gesagt, ich will was für die Gerechtigkeit tun. Ne? Mhm. Heute sagen sie, ich habe gehört, da kann man viel Geld verdienen. Ja, so. Aber da gibt es jetzt schon wieder Leute, die sind damit unzufrieden und sagen, ist das denn wirklich alles? viel Geld zu verdienen, ist der Job, wo ich am meisten bekomme. Oder macht es einen Unterschied, ob ich jetzt für eine Inkassobranche Forderungen eintreibe oder ob ich einen Verbraucher vertrete, der überschuldet ist und mit seiner Familie nicht mehr klarkommt. Das heißt, hinter dem Geld, die Ziele werden doch wieder deutlicher. Und wenn man jetzt nicht das Geld verteufelt und sagt, wir ziehen uns in eine Landkommune zurück, wir schließen das Geld aus, ja, wir machen alles nur noch direkt, ja, wo ich dann immer sage, okay, dann schraubt aber auch die Gesellschaft 2000 Jahre zurück, wo das noch funktioniert hat. Wenn man das nicht tut, sondern sagt, das Geld ist schon ein sehr sinnvolles Mittel, aber ihr müsst es begreifen, es ist ein Mittel. Mhm. Ja, ich nehme immer dieses Beispiel von Goethe, hat ja so ein Gedicht geschrieben mit diesem Zauberbesen. Der Zauberer entwickelt diesen Besen und der ist selbstständig in der Lage, Wasser zu holen, was ja sehr bequem ist, weil das war früher eine ziemlich harte Tätigkeit. Und dann geht er aus dem Haus und der Zauberlehrling fängt an und statt Wasser zu holen, sagt zu dem Besen, los, walle, walle und hol mir das Wasser. Er hat aber keinen Spruch gefunden, wie er den Besen stoppt, weil er den Besen nicht versteht. Und der Besen überschüttet das ganze Haus mit Wasser und alles ertrinkt, bis der Zaubermeister wiederkommt und dann den Spruch sagt und den Besen wieder... Goethe sagt damit, pass auf, dass ihr keine Zauberbesen habt, die ihr nicht mehr beherrschen könnt. Und wenn Sie heute so in der Sprache gucken, dann heißt es, jeden Abend vor der Tagesschau werden also diese Aktienkurse, ja. Da heißt es, der Aktienmarkt hat folgende Meinung dazu. Das ist natürlich Quatsch. Ein Markt hat keine Meinung, sind immer Menschen. Oder die Kurse sind hochgegangen, weil die sich so fühlen. Ja, wir machen daraus Personen und davon müssen wir natürlich in gewisser Weise runter. Weil wenn wir die Gesellschaft steuern wollen der Zukunft und sie wird nicht mehr national sein, sie wird international sein, egal was für Gruppen hier auftreten, ja, dann müssen wir das mit dem Geld tun, weil das ist das Kommunikationsmittel heute, was wirtschaftlich und politisch relevant ist und dazu müssen wir es halt begreifen und deswegen habe ich da so viel drüber geschrieben.
Also Sie sind aber nicht dafür, dass man das Geld generell abschafft und wieder zu einer Art Tauschbörse kommt, dass man bestimmte Leistungen einfach gegeneinander aufwiegt.
Also ich schreibe im ersten Band viel über die Geschichte des Geldes und das hat es auch nie gegeben. Also die Sprüche, die bis zum Bundesbankdirektor, die sagen, man hätte erstmal getauscht und dann wäre das Geld erfunden worden, weil das so viel praktischer ist, sind historisch falsch. Die Ethnologen zeigen, dass es keine Tauschwirtschaften ohne Geld gegeben hat, sondern man hat praktisch verteilt, das war hierarchisch, nicht? So wurde die Arbeit geleistet und so wurde das, was man hatte, verteilt unter allen. Und jeder bekam das Seine, je nach Stand. Und dann fing über den Staat, der war der erste Tauscher, weil er nahm nämlich Steuern ein, denn umso stärker ein Staat war, umso besser ging es dieser Gemeinschaft. Also fing der Staat an zu akkumulieren und dazu akkumulierte er, wie wir wissen, immer Gold, also diese sehr haltbaren Dinge. Alle religiösen Heiligtümer sind ja aus Gold oder mit Gold verziert und dadurch entstand dann langsam Geld und das wurde dann benutzt, zuerst im Außenhandel und dann auch im Binnenhandel und so entstanden Märkte. Das heißt, das Geld war immer schon ein Mittel für verschiedene Wirtschaftsformen und der Kapitalismus hat es nur genutzt und dadurch ist er auch groß geworden, weil er dann es praktisch zu dem eigentlichen Tauschobjekt gemacht hat. Wir tauschen heute nicht mehr, und da können Sie ins BGB, ins Bürgerliche Gesetzbuch reingucken, wir tauschen jetzt nicht mehr nützliche Dinge gegeneinander, sondern ein ganz unnützes Ding, nämlich das Geld, gegen sehr nützliche Dinge tauschen wir ein.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann finden Sie das Geld im Grunde doch nicht so positiv, wenn Sie sagen, es ist ein unnützes Ding.
Nein, es ist ein wertloses Ding. Ja? Das gehört mit zum Verständnis. Wenn alle glauben, es hat einen Wert, dann hat es einen Wert. Ja? Mhm. Aber trotzdem als Wissenschaftler...
Es ist ein Glaubenswert.
Genau, es ist ein Glaubenswert. Geld ist ein Glaube. Ja? Mhm. Ich habe das mit Kindern mal so demonstriert, dass ich gesagt habe, ich gebe dir meinen Schuldschein, da unterschreibe ich, ich schulde dir 100 Euro. So, das stimmt vielleicht gar nicht, ist auch egal. Und jetzt gehst du mal hin zu deinem Nachbarn und sagst, ob du von ihm was kaufen kannst. Weiß ich, hat er ein Handy oder so. Dann sagst du, das Handy ist noch vielleicht 50 Euro wert.
Wir ja schon wieder beim Geld.
Ja, 50 Euro, ja, mit dem Schuldschein.
Ah ja.
Ja, und dann sagt er, ich kaufe dir das Handy ab, ich gebe dir hier einen Schuldschein über 100 Euro, obwohl es nur 50 wert ist. Und dann denkt der andere Mensch, soll ich den Schuldschein nehmen? Wenn das klappt, dann habe ich ja 100 dafür bekommen, doppelt so viel. Wenn der Reifner insolvent ist, wenn der gar kein Geld hat, dann habe ich alles verloren. Ja, und ich habe ja noch eine Möglichkeit. Ich kann ja dann auch einen Dritten betuppen, indem ich jetzt den Schuldschein über 100 Euro nehme und mir dort was einkaufe, für 70 Euro zum Beispiel. Dann habe ich immer noch 20 Euro Gewinn gemacht. Sehen Sie, und schon haben Sie Geld geschöpft, Sie haben Geld gemacht und das zirkuliert jetzt. Und wovon hängt das ab? Dass es einen Schuldner gibt und dass es viele gibt, die daran glauben. Und wenn der Glaube zerstört ist, ist das Geld natürlich futsch, dann kann es nicht mehr zirkulieren.
Also Geld im Grunde eine Glaubensfrage.
Geld ist ein Glaube, und zwar ein sehr produktiver Glaube. Wir haben ja viele produktive Glauben. Ich glaube ja auch, dass Gott könnte ja auch so ein produktiver Glaube sein, weil dadurch die Menschen zusammenhalten und aufeinander Acht geben. Ja? Aber Geld ist sicherlich der produktivste Glaube, den wir in den letzten 2000 Jahren erfunden haben, weil alles ist miteinander nun in Beziehung zu setzen. Wenn Sie denken, im Jahre Null, als Jesus lebte, haben die Römerinnen chinesische Seide in Rom getragen. Ja, wie war das möglich? Wie kam das dahin? Warum haben die Chinesen für Römerinnen Seide produziert? Natürlich nur über einen Tausch. Und dieser Tausch ging über die Karawanen und über Geld und so weiter. So haben die sich in Beziehung gesetzt. Vorher war das nicht möglich. Vorher musste man die Leute kennen. Du arbeitest für mich, ich arbeite für dich. Das war ein direktes Vertrauen. Und das Geld hat das direkte Vertrauen durch ein allgemeines Vertrauensmittel ersetzt, in das alle Vertrauen hatten. Das war früher das Gold, dann war es der Dollar und heute ist es Geld in den verschiedenen Währungsverbünden.
Trauen Sie dem Geld?
Ich schließe mich eigentlich in diesem Glauben ein. Ich erwische mich immer wieder, wie ich auch an das Geld glaube. Ich mache etwas für Geld. Zum Beispiel, da fragt mich jemand, kannst du mir mal den Gefallen tun? Und ich weiß, der hat eigentlich gut Geld, ja, und das ist richtig Arbeit. Und dann denke ich immer, du schätzt meine Arbeit nicht, wenn du meinst, das könnte ich dir mal ebenso tun. Mir wäre es schon lieb, wenn du was dafür bezahlen würdest. Und dann denke ich, warum eigentlich? Ja, ich habe ja die freie Zeit, ich kann es ja investieren, meine Arbeit, und ich wäre ja auch ein guter Freundschaftsdienst. Aber wir brauchen und missbrauchen das Geld für sehr viele Dinge in unseren persönlichen Verhältnissen.
Können Sie mal über den Missbrauch noch ein bisschen mehr berichten? Weil Sie sagen gerade eben, es gibt da durchaus ganz viele dunkle Kanäle, in denen auch mit Geld gearbeitet wird, das Sie ja jetzt grundsätzlich nicht ablehnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber es gibt eben viele Dinge, die mit Geld in Verbindung gebracht werden, die durchaus negativ sind für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen in der Gesellschaft. Was sind so die negativsten Fälle aus Ihrer Sicht?
Also wir haben ja zunehmend, für mich ist Wirtschaft Kooperation. Menschen müssen irgendwie zusammenarbeiten. Umso besser sie zusammenarbeiten, umso produktiver wird das. Nicht? Und Geld vermittelt so eine Kooperation. Ja, ich tausche etwas mit einem anderen, in Wirklichkeit kooperiere ich. Ich kaufe etwas, was er erarbeitet hat und benutze es bei mir. So, ich habe aber gesagt, das Ganze funktioniert nur, weil wir uns diese Gedanken nicht mehr machen. Ich verkaufe etwas für Geld, nicht weil ich schon weiß, was ich mit dem Geld will, sondern Geld an sich öffnet mir die Türen. Und diese Verselbstständigung des Geldes hat ja zu einer ganzen Branche geführt, die Finanzbranche. Die sammelt das Geld von den einen ein und gibt es den anderen, die lässt es zirkulieren, die macht den Zahlungsverkehr, das Girokonto und alles das, was wir da kennen. Und diese Finanzbranche hat aber ein eigenes Interesse. Und das ist das abstrakteste Interesse, was man haben kann. Geld soll einfach nur mehr werden. Ja, und das heißt, ich muss es ausleihen und dafür Zinsen und Vermehrung bekommen. So, wie das passiert, ist denen egal. Wirtschaftlich gesehen sollte es unsere Kooperation erhöhen. Dass wir miteinander mehr zu tun haben, dass wir zusammenarbeiten.
Dass wir schneller zusammenarbeiten
können. Das ist denen aber egal. Weil die gucken nur aufs Konto und sagen, ich habe aus 1.000 Euro habe ich 2.000 gemacht. So, und das ist ein ganz eigener System geworden. Und dieses eigene System vermehrt das Geld um seiner selbst willen. Und da muss man dann sagen, geht man auch über Leichen. Ich beschäftige mich ja viel mit Verbrauchern und gerade überschuldeten Verbrauchern. Ich habe gerade wieder einen Kredit, wo jemand über 60 Monate soll er den Kredit zurückzahlen. Das kostet 3.500 Zinsen. Das geht, ist alles in Ordnung. Und dann verkauft man ihm eine Versicherung für 3.500 für den Fall, dass er stirbt. Mhm. Warum 3.500? Dieselbe Versicherung kriegt er für ein paar hundert Euro. Irgendwo anders eine Lebensversicherung, die ist viel besser. Warum 3.500? Weil die Versicherung der Bank die 3.000 als Provision abgibt. Das ist unglaublich. Da werden Menschen, die schon einen Kreditbedarf haben, denen es schlecht geht, die werden sowas von ausgebeutet und ausgenommen, bewuchert, wie man das immer gesagt hat. Und das ist halt ein Missbrauch. Aber der Missbrauch wird nicht durch Moral oder Ethik gestoppt. Denn wenn das Ziel ist, möglichst viel Geld zu machen, dann denkt man sich alles Mögliche aus, weil ja niemand sagt, du sollst deinen Schuldner produktiv in die Lage versetzen, einen Gewinn mit dem Geld zu machen, was du ihm leihst. Das steht ja so nicht im Gesetz. Wir kommen ein bisschen näher dahin, sondern für einen Banker und für die Leute, die Geld haben, heißt, ich muss so viel Geld aus Geld machen wie möglich. Und dadurch entsteht, das kann man dann sagen, geht man auch über Leichen. Und das ist das Fiese am Geld, dass die Verselbstständigung des Geldes zu einem eigenen Wert eigentlich unsere übrigen Werte in der Gesellschaft an die Seite gedrängt haben. Und da müssen wir rüberkommen. Und ich denke, das geht. Ich habe auch viele Anzeichen, dass es in die Richtung geht, aber es geht in beide Richtungen. Die Finanzkrise hat uns beide vorgeführt. Die Realwirtschaft mit ihren Krediten und so weiter gefördert haben und die nichts anderes getan haben, ja, um sie sogar noch zu zerstören. Wenn ich mir Lone Star angucke oder so, wo die solche Unternehmen aufkaufen und die dann anschließend zerteilen, ja, und dann sozusagen die am meisten Geld bringen, die lassen sie bestehen, den Rest machen sie kaputt, vernichten die Arbeitsplätze. Manchmal ist das ja auch richtig und notwendig, was die machen, aber das interessiert die nicht, ob es richtig und notwendig ist. Es kommt nur darauf an, ob unterm Strich mehr rauskommt.
Sie beschreiben ja einen sehr kritischen Kreislauf und die Frage stellt sich aber trotzdem, der Verbraucher als solches, der den Kredit entgegennimmt, der muss ihn ja nicht entgegennehmen. Der kann ja auch zu einer anderen Bank gehen, zu einem anderen Verleiher gehen, der kann woanders hingehen und sich mit dem auf andere Konditionen einigen. Er muss ja auch so eine Versicherung, die Sie gerade angesprochen haben, nicht abschließen. Das heißt, es gibt ja schon die Möglichkeit, diesen Dingen auszuweichen. Was macht die Leute aber trotzdem dem Geld so hörig letztlich?
Also erstmal ist es so, dass in ungefähr 70% der Fälle, wo Leute Kredit aufnehmen, haben sie schon Kredite. Das heißt, die schulden um. Das gilt auch für Griechenland, das gilt auch für alle die großen Schuldner dieser Welt. Die sind gar nicht frei. Ja, wenn sie schon hochverschuldet sind und brauchen jetzt einen Ablösekredit dafür, dann sind sie eigentlich an den gebunden, der ihnen den Kredit gegeben hat, an dessen Gnade und so weiter. Das heißt, erstmal, da haben die gar keinen Spielraum. Sie können ja jetzt nicht irgendwo das Geld herzaubern und zurückzahlen. Jetzt können sie sagen, ja gut, dann bringen wir doch den Kindern bei, gar keine Kredite aufzunehmen. Ja. Aber dann müssen sie die Autos abschaffen. 60% Konsumentenkredite werden für Autos gegeben. Warum? Weil die Leute das Geld nicht haben. Wer hat denn mal eben 25.000 Euro angespart, mit dem er sich ein Auto kaufen kann? Und das macht auch gar keinen Sinn. Dann würden die Leute ihre Autos mit 40 bekommen und nicht mehr mit 20, wo sie für die Arbeitsstelle brauchen. Das heißt, der Kredit geht einher mit einer Entwicklung der Wirtschaft. Kredit ist für mich ungleichzeitige Zusammenarbeit. Das heißt, der eine hat schon gearbeitet und jetzt arbeite ich. Und das ist eine sehr sinnvolle Verbesserung unserer Wirtschaft, diese ungleichzeitige Zusammenarbeit. Und es gibt noch viel mehr Gründe. Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass Frauen in ihren Erwerbsbiografien, die haben so zwischen 25 und 35 geht deren Einkommen hoch und runter. Das wechselt unheimlich. Dann kriegen sie halt ein Kind oder noch ein zweites und dann müssen sie die Arbeitsstelle verlassen oder weiß ich was. Jedenfalls, die Sozialversicherung hat uns die Daten gegeben und wir haben dann gesehen, die können gar nicht kontinuierlich durch. Wenn sie jetzt da praktisch versuchen, einen Haushalt aufrechtzuerhalten, dann müssen sie überbrücken. Das heißt, sie wissen, wenn das Kind 4 Jahre alt ist, werde ich wieder arbeiten, habe ich gut Geld. Ja, jetzt kann ich es nicht. Also leihe ich mir doch das Geld, was ich in 4 Jahren arbeite. Das macht Sinn.
Ja? Also Sie sind nicht grundsätzlich gegen Kredite?
Überhaupt nicht, nein. Aber der Kredit muss natürlich produktiv sein. Das heißt, wenn ich einen Kredit leihe, um Not zu überbrücken, ist es falsch. Ja? Wenn ich nicht die Aussicht habe, ihn zurückzuzahlen, dann macht der Kredit nur alles teurer. Wer sich kein Auto leisten kann und nimmt einen Kredit auf, kann es sich erst recht nicht leisten, weil dann statt 21.000 26.000 für das Auto bezahlen muss. Aber wer sich das leisten kann und wer weiß, mit dem Auto kann ich die Kinder zum Kindergarten bringen, ich kann noch die Arbeitsstelle erreichen und so weiter, das macht ja alles Sinn, das nenne ich dann produktiv. Nicht? Und darum geht es. Und wer kann dafür sorgen? Der einzelne Bürger ist dabei häufig überfordert. Ja, der kann das nicht alles übersehen. Aber die Banken haben die Statistiken, die wissen ganz genau, wer in welche Situation kommt. Und es sind ja immer dieselben Gründe wie Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Ehescheidung, Krankheit, die dazu führen, dass Leute, die ganz normale Kredite haben, plötzlich als Überschuldete dastehen.
Aber nun hat sich ja auf dem Bankensektor in den letzten Jahren auch einiges getan. Kredite werden ja nicht mehr so leichtfertig vergeben. Es gibt ja durchaus jetzt also schon so eine Art vorgeschalteten Schutz von den Experten, oder nicht?
Nein, da hat sich nichts geändert. Also das Schlimme an dieser ganzen Diskussion ist, man sagt aber, die Banken vergeben keine Kredite mehr, das stimmt nicht, sie können sich die Volumina angucken, die haben sich nicht verändert, die sind stetig gestiegen. Das Schlimme an der Diskussion ist, dass die Banken eine ganz andere Argumentation haben. Die sagen nicht, wir suchen uns jetzt sorgfältig diejenigen aus, die zurückzahlen können, sondern die sagen, diejenigen, die schlecht zurückzahlen können, denen geben wir jetzt doppelte Zinsen auf. Die brauchen natürlich den Kredit genauso, weil sie das Auto auch brauchen. Und die müssen jetzt doppelt so viel Zinsen zahlen. Das nennt man risikoadjustiertes Preissystem. Das heißt, die Armen zahlen mehr. Warum? Von diesen Armen fallen vielleicht 8% aus. Von den Reichen 4%. Das heißt, 92% der Armen fallen gar nicht aus. Die zahlen aber trotzdem doppelt so viel Zinsen.
Die zahlen das Risiko für die anderen mit.
Die Armen tragen das Risiko der Armut mit. Und was ist das? Umso mehr ich bezahlen muss, umso eher falle ich aus. Ja, weil wenn ich doppelt so viel Zinsen zahle oder die Fälle, die ich Ihnen genannt habe, das kann ich gar nicht mehr tragen. Das heißt, wir haben ein System, was immer stärker auf die Armen abgeht. Ich habe versucht, das zweimal im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung unterzubringen, also auf Aufforderung hin, ja, und zweimal wurde das vollständig rausgestrichen. Das heißt, wir sprechen von sozialer Gerechtigkeit, aber dieses Abgleiten in Armut fangen wir gar nicht auf. Das sind Mechanismen, die im Geldsystem ganz deutlich sind. Nehmt das Girokonto. Wer viel auf dem Girokonto stehen hat, braucht keine Gebühren zu zahlen. Warum eigentlich nicht? Nimmt er keine Dienstleistungen in Anspruch? Nein, das zahlen dann die mit dem Basiskonto. Das heißt, das zahlen die Flüchtlinge oder Migranten, die jetzt dieses Basiskonto kriegen. Die müssen dann die Gebühren für die Reichen bezahlen. Warum? Weil eben der Markt diejenigen begünstigt, ja, die am meisten Geld haben. So ist das immer. Und wenn der Staat nicht gegensteuert, dann wird das immer schlimmer. Und wenn es immer schlimmer wird, schwächt es unsere Gesellschaft. Das heißt, im Ergebnis werden wir gegenüber anderen Staaten, die das besser können. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man in Asien, in China das besser kann als wir.
Das ist aber nur ein Gefühl.
Ich kann das überhaupt nicht beweisen. Aber der gesamte Hunger in der Welt ist um 20% zurückgegangen und das lag nur an China. Ja, irgendwie schaffen die Leute, dort wohlhabender zu machen. Während bei uns, das stagniert ja im unteren Drittel der Bevölkerung und in Amerika erst recht. Nicht? Und deswegen müssen wir gerade im Geldsystem anfangen, die Risiken, die sozialen Risiken gleichmäßiger zu verteilen. Aber das ist nicht so einfach. Das heißt, wir müssen uns da auf die Details einlassen und müssen viel Know-how haben. Deswegen habe ich auch die Bücher geschrieben, um diese Beispiele und diese Geschichten und die in den Fußnoten zu zeigen, was kann ich da lernen. Ich mache jetzt auch eine Vorlesung dazu mit Studenten an der Uni und ich glaube, es geht. Es fehlt in unserer Ausbildung eine Beschäftigung mit dem Geld als einem Mittel, Politik zu machen. Wir haben ganz viele Ausbildungsgänge, wo die Leute lernen, sich nach dem Geld zu richten, nach der Vermehrung des Geldes. Die ganze BWL funktioniert so, ja. Auch in der VWL wird immer nur mit Geld rumgerechnet, wo man am meisten hinkriegen kann. Aber wie kann ich Geld einsetzen, dass es was Vernünftiges passiert?
Also mir scheint, der Kapitalmarkt ist für Sie ein großer Luftballon, in dem vieles hin und her gewirbelt wird, was aber nicht unbedingt immer eine Sinnhaftigkeit hat. Sie haben es gerade angedeutet, ist der Kapitalmarkt für Sie so eine große nationale oder internationale Spielhölle, in der eben mit irgendwelchen Währungen hin und her gearbeitet wird, im Grunde nur für den Spieler, der dann hinterher was dabei gewinnt?
Also wenn Sie auf die Ursprung des Kapitalmarkts, ist es ja, nehmen Sie eine Aktie, das ist ja ein Kredit. Ich gebe einem Unternehmen einen Kredit. Das Unternehmen sagt mir aber, ich zahle den nie zurück. Das ist ein toller Kredit, wenn ich so einen kriegen kann.
Naja, ich kriege eine Dividende, wenn es gut läuft.
Ja, die ist aber nicht relevant. Ja, die ist immer nur auf den Nennwert und wenn das 12% sind oder 100 und die Aktie steht bei 1500, dann haben Sie ein 15 von 12%, also ein 0,5%. Das ist nicht das Spannende. Aber egal, nehmen wir mal, warum gebe ich einem Unternehmen einen Kredit? Weil ich mich beteiligen will an seinem Erfolg. Ja, das ist die Grundidee des Kredits.
Ist das schlecht?
Das ist gut. Ja, insofern ist der Kapitalmarkt gut. Auch dieses, du beteiligst dich und du bist auch am Verlust beteiligt. Du bist am Gewinn beteiligt und du bist am Verlust beteiligt. Daran, das ist schon mal gut. So, jetzt kann ich diese Aktie aber jemand anders verkaufen. Ja, und das ist ja auch meine Chance. Ich will ja irgendwann wieder an Geld kommen. Und jetzt steigt der Wert, weil das Unternehmen im Wert gestiegen ist. Und der verkauft es wieder. Und jetzt entstehen Kapitalmärkte, in denen diese Kapitalanteile, Schuldscheine, Covered Warrants und wie die alle heißen, Zertifikate, Risiko, abgespaltenen Risikopapiere, die zirkulieren jetzt und werden verkauft. So, solange das dazu führt, dass sich ein richtiger Preis herausbildet, dass sozusagen produktive Unternehmen auch gute Aktien haben, solange ist das gut. Aber leider hat sich das verselbstständigt. Weil in diesem Markt viele Leute sind, die nie mehr ihr Geld zurückhaben brauchen. Die wollen nur auf dem Papier mehr Geld haben. Die großen Milliardäre und wie Soros oder wie Bill Gates oder der Warren Buffett, die vermehren das Geld einfach nur um der Vermehrung willen. Und wir haben dann solche Renditen in diesem Bereich, dass praktisch ein reales Unternehmen nie mehr die erreichen kann. Es kann es nicht, es schafft es nicht. Mhm. Ja? Da ist ein Problem. Das zweite Problem ist, dass wenn Sie eine Aktie kaufen, kaufen Sie ja nur eine Aktie oder sagen wir mal 10. Das heißt, Sie haben bestenfalls noch 100.000 anderen Aktionäre. Jeder ist nur mit 100 Euro drin. Was ist das für ein Vorteil? Ja, wenn der Kredit sozusagen jetzt mit Verlusten abgeschlossen wird, ist das nicht so schlimm. Weil Sie haben dieses Verlust geteilt auf 100.000 Leute.
Minimiert.
Das heißt, das Unternehmen kann investieren, kann Risiko nehmen. Jeder von uns kann Risiko nehmen. Das ist das Spielerische. Ja? Und wir haben Risiken bestens gestreut. Wir machen das sonst mit Versicherungen. Ja, wenn wir das Risiko eines Blitzschlags haben, dann versichern alle, die so ein Haus haben, ja, sich gegen, und dann derjenige kriegt das Geld, wo der Blitz eingeschlagen ist. Das geht im Finanzmarkt nicht mit Versicherungen, weil die können ja diese Risiken selber beeinflussen und dann können sie es nicht versichern. Und deswegen ist diese Spielsucht der Menschen ist gut. Ja? Spielerisch verteilen sie, ich setze etwas, ich kann verlieren, ich kann gewinnen, das ist aber so begrenzt, dass ich es gut tragen kann. So, aber auch diese Risiken, die werden jetzt verkauft an andere, da entsteht ein Markt. Und was jetzt passiert ist, und das ist, steht im Gesetz sogar drin, dass man extra Risiken geschaffen hat, um sie handeln zu können. Das heißt, die Risiken gibt es gar nicht. Sie können auf den Sonnenschein in Australien ein Zertifikat nehmen, auf die Stunden des Sonnenscheins. Mhm. Auch wenn das mit der Landwirtschaft oder so nichts zu tun hat. Und das heißt, da zirkuliert ein, entsteht ein Spiel. Wert. Eine Spielhölle. Mhm. Und das ist im Augenblick sogar gut, weil wir haben ungefähr 100-mal mehr Geld, als wir realwirtschaftliche Güter haben. Wenn die Leute, die dieses Geld haben, alle jetzt anfangen, Brot und Butter zu kaufen, dann hätten wir eine wahnsinnige Inflation. Haben wir aber nicht. Warum? Weil die Leute im Geldsektor mehr Geld machen können, als in der Realwirtschaft. Nur auf Dauer, irgendwann platzt die Blase, und das hatten wir ja jetzt 2008 schon mal, dann platzt die Blase und plötzlich sagen die Leute, wir haben ja gar keinen Wert in der Hand, das sind ja alles nur Forderungen und das ist wahnsinnig gefährlich.
Zu Gast heute im NDR Info Talk Udo Reifner, Professor aus Hamburg, er ist ein deutscher Verbraucherrechtler, auch Bundesverdienstkreuzträger, wenn ich das richtig gelesen habe. Nachdem wir jetzt schon hochwissenschaftlich über das Geld philosophiert haben, denke ich, brauchen wir jetzt mal so ein bisschen Entspannung. Welchen Song dürfen wir für Sie spielen?
Ja, ich finde die Beatles mit Yesterday ist so ein Song, der alles für mich verbindet. So ein bisschen Klassik, Streichquartett, ein bisschen Pop, ein bisschen Elektronik und ein toller Text.
Dann hören wir den jetzt.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday.
Unverkennbar die Beatles mit Yesterday, gewünscht von unserem heutigen Talkgast Udo Reifner, Verbraucherrechtler aus Hamburg. Wir haben jetzt sehr viel über das Geld philosophiert und auch über die Historie des Gelds. Jetzt haben Sie sich einen Song gewünscht, der Yesterday heißt. War es früher ein bisschen besser?
Also das kommt immer darauf an, in welcher Beziehung. Mhm. Natürlich mit den ganzen Kriegen, die wir gehabt haben, war es nicht besser. Ich meine, Weltkriege und so, wir haben heute wieder Kriege. Und witzigerweise hat das Geld ja auch damit was zu tun. Große Geldmärkte schaffen ja Konfliktauflösungspotenzial. Nicht? Wenn Sie denken, man hat es ja versucht nach dem Ersten Weltkrieg, hat ja Reparationen in Gold leisten lassen. Die waren nur nicht zahlbar, da hat es den nächsten Krieg gegeben. Ja? Dann hat man wieder angefangen, Reparationen zu zahlen. Heute, der Handel ist schon eine Alternative und das Geld macht diesen Handel möglich. Und dafür brauchen wir große Währungen, zum Beispiel den Euro, gegenüber allen Unkenrufen. Das schafft, bringt Länder zusammen. Und dass die Engländer im Euroraum nicht drinne waren, ist auch ein wesentlicher Grund, ja, warum sie jetzt wieder draußen sind. Mhm. Nicht, wer an der Wirtschaft so nicht teilnehmen will. Und mir tut es auch sehr leid, dass wir es nicht geschafft haben, die gemeinsamen Staatsschulden, die sogenannten Eurobonds wir haben eine gemeinsame Währung, aber jeder Staat soll individuell für seine Staatsschulden haften, sodass der eine 20% Zinsen zahlen muss und der andere 1% Zinsen bezahlen. Das ist sehr ungerecht. Das ist ein unvollständiges Europa. Und die Deutschen, die meinen, sie könnten jetzt nur davon profitieren, dass das nicht ist, die sollen sich nicht wundern, wenn dadurch Europa auseinanderfällt. Nicht? Wenn ich in Italien die Zeit, ich habe 3 Jahre jetzt in Italien unterrichtet, wenn ich die Zeitung aufschlag, da stand immer oben drauf Spread heute. Mhm. Spread ist der Unterschied, was die Italiener für einen Kredit bezahlen zu den Deutschen. Ja, und dann konnte man jeden Tag sehen, so beuten die Deutschen uns aus.
Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Mich würde nochmal interessieren, weil Sie diesen Song, glaube ich, auch nicht nur deshalb gewünscht haben, weil Sie natürlich die Beatles mögen, sondern da kommt ja auch so ein bisschen Geige und sowas drin vor, haben Sie gerade angesprochen. Sie sind auch Geiger, das heißt, Sie arbeiten auch als Musiker oder wie ist das?
Meine ganz große Leidenschaft ist, Geige zu spielen. Ich bin hier im St. Pauli Orchester, da war ich jetzt auch 5 Jahre Konzertmeister. Jetzt bin ich wieder ein bisschen zurückgetreten und habe auch in Italien in einem Orchester, wo ich immer noch mitspiele. Und ich habe ein Quintett, ein Quartett, ein Trio. Und ich mache halt sehr viel Musik mit diesem Instrument und ich sehe da auch viele Beziehungen zwischen Recht, Geld und Musik, weil Musik ist auch was sehr Ordentliches, Geordnetes, mit Normen und so. Und
ich kommt auch, auf die Musikrichtung an, nicht?
Ich glaube auch die moderne Musik, also ich mag ja auch moderne Sachen. Wenn keine Ordnung da ist, hält man es nicht lange aus, aber man braucht immer neue Ordnungen und da sind wir dann wieder beim Thema, nicht? Man muss kreativ sein, muss sich was Neues ausdenken. Mit den alten Mitteln, deswegen war es früher besser, selbst wenn es besser war, können wir sie trotzdem nicht benutzen. Weil die Dinge haben sich verändert. Wir haben heute andere Gebilde, wir haben andere Bedürfnisse, wir haben andere Kommunikationsmöglichkeiten und so. Und wir müssen halt kreativ damit umgehen. Und diese ganzen neuen Techniken, die befehlen uns gar nichts. Sondern die warten auf unsere Befehle, aber die kommen nicht, weil sich jeder nur noch darum kümmert, ob er die Technik als solche versteht, handhaben kann oder verbessern kann.
Wie sieht denn aus Ihrer Sicht der ideale Kapitalmarkt aus? Also so ein bisschen wollen Sie sich schon zurückbewegen, haben Sie vorhin gesagt. Andererseits sagen Sie, wir können uns gar nicht mehr zurückbewegen, weil wir natürlich mittlerweile auch von den Gegebenheiten der Gegenwart so bestimmt sind und die können wir ja auch trotzdem nach wie vor bestimmen, dass wir gar nicht mehr zurückgehen können, uns gar nicht mehr zurückentwickeln wollen und auch nicht sollen. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht so der ideale Markt für Geld aus?
Ich habe in diesen 1200 Seiten gibt es eine Message, die überall durchkommt. Das ist nämlich die, alles ist Kredit. Es gibt nichts anderes. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Wenn Sie sparen, geben Sie der Bank einen Kredit. Wenn Sie einen Kredit aufnehmen bei der Bank, gibt die Bank Ihnen Kredit. Das ist immer nur die Perspektive, die zu verschiedenen Bezeichnungen führt. Wenn alles Kredit ist, ja, dann müssen wir dieses Geld benutzen, um die Realwirtschaft zu fördern. Das heißt, sie muss aus der Produktivität der Realwirtschaft, muss der Kredit zurückgezahlt werden. Wenn ein Kredit nicht dazu führt, dass Realwirtschaft produktiver wird, sondern im Gegenteil sogar noch zerschlägt, ja, dann kriegen wir eine Blase, dann kriegen wir eine Illusion, etwas, was uns leiten soll, aber leer ist. Deswegen ist die Forderung für Kapitalmärkte wie für den Kreditmarkt dieselbe. Macht die Kredite werthaltig. Achtet darauf, dass jeder Kredit, der vergeben wird, dazu führt, dass damit etwas produktiv Sinnvolles passiert. Das heißt, da müssen sich viel mehr Leute daran beteiligen und das sich anschauen. Und umgekehrt, das kann nicht immer gut gehen. Es gibt Fehlinvestitionen, die muss es geben, aber schreibt die ab. Nehmt diese Kredite aus dem Verkehr, lasst die nicht weiter zirkulieren. Auch das geht.
Ja? Das heißt, dem Schuldner wird es geschenkt?
Dem Schuldner schenken Sie nichts, weil der hat es nicht gebrauchen können. Wenn der Schuldner jetzt dick und fett dasitzen würde mit drei Häusern und Sie schenken ihm den Kredit, das ist furchtbar, ja, das darf nicht passieren. Aber wenn der da steckt und wie der Tote keine Taschen hat, ja, und nichts mehr da hat, was wollen Sie dem denn nehmen? Sie nehmen doch ihm nur die Arbeitsfähigkeit für die Zukunft. Und das ist nicht gut für uns. Das heißt, Sie müssen sehen, jeder, der mit Geld eines anderen arbeitet, hat ein Risiko. Und wenn sich das Risiko realisiert, ist er dann nicht immer selber schuld. Wenn er alleine selber schuld ist, dann sollen wir ihn verfolgen, sollen wir ihn verurteilen wegen Betrugs und Untreue und so weiter. Aber wenn es dadurch passiert, dass er seine Arbeitsstelle verloren hat, dass ein Betrieb dicht macht und so weiter, dann ist das kein Schenken, sondern das ist dann nur, dass das Geld nur das wert ist, was damit erwirtschaftet wird. Und wenn nichts erwirtschaftet wird, war das Geld, was ich investiere, hat nichts wert. Und das muss man mir mitteilen. Das nennt man in der Wirtschaft Abschreiben, Forderungen abschreiben. Das gehört immer dazu gehört. Und das ist eben leider hat das aufgehört. Wir haben ja keine Konkurse mehr im Bankenbereich. Die werden ja verhindert. Wir haben ja keine Abschreibungen mehr, weil das Geld einfach weiter zirkuliert. Ja, wir haben ja dann Bad Banks, wo alles wertloses Geld gelagert wird, aber nicht vernichtet, sondern es wird damit weiter gewirtschaftet. Es wird wieder in die Zirkulation gebracht. Das heißt, wir brauchen eine Werthaltigkeit von Geld. Und das wird ganz langsam passieren, weil wir haben einen Überhang von wertlosem Geld. Und wenn wir das jetzt alles für null und nichtig erklären, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Abgesehen davon, wir wissen auch gar nicht, was das ist.
Udo Reifner zu Gast heute bei uns im NDR Info Talk. Er ist Verbraucherrechtler, haben wir schon gesagt. Und Sie haben ja auch ein Institut gegründet, wo Sie Menschen helfen wollen, sozusagen aus den Schulden rauszukommen. Glauben Sie, dass das derzeitige Schuldnerrecht in Ordnung ist, dass man sozusagen sich nach 7 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, entschulden kann, wenn man über einen gewissen Zeitraum sich sozusagen finanzkonform verhält? Ist das
also wir haben es jetzt verkürzt auf 6 Jahre, ist auch effektiv. Das ist aber mit einer der längsten Zeiten in der Welt. Ja, andere Länder wie die Niederlande oder so, die haben 3 Jahre. Ja, weil die Menschen eine Perspektive über 3 Jahre noch gerade entwickeln können. Denn es ist ja nicht so, dass sie das Geld geschenkt bekommen und dann nur noch 6 Jahre warten müssen, bis der nächste Kredit kommt. Sie müssen ja alles abgeben, was sie haben, 6 Jahre. Das ist also kein Geschenk, sondern es ist eine Anpassung an ihre Einkommensverhältnisse. Und dieses System funktioniert auch nicht so, dass wir rechnen mit etwa 4 Millionen überschuldeter Haushalte und gerade mal 100.000 kommen in den Genuss dieser Prozedur. Das heißt, es funktioniert so nicht. Das kann auch alles nicht über Gerichte und staatliche Verfahren laufen und dann kommen sie ja auch noch in irgendwelche Dateien und werden praktisch gebrandmarkt, sondern wir müssen es in dem Kreditsystem selber haben. Das heißt, wir müssen angepasste Kredite haben, wo die Banken von sich aus sagen, okay, ich habe eine Marge von 3% Ausfall sowieso mitkalkuliert und wenn du jetzt ausfällst, passe ich das an deine Situation an. Also wir müssen die Insolvenz in unser Bankgeschäft reinholen. Wir müssen viel mehr präventiv dort tätig sein. Und da sind wir nicht viel weitergekommen. Also da hat uns diese Insolvenzordnung sogar geschadet. Weil früher war es noch so, da haben die Kreditberater geprüft, ob eine Forderung von einer Bank in Ordnung war. Und die vergeben ja sehr viel wucherische Kredite. Das ist gar nicht so mehr im Bewusstsein, aber wir hatten mal Zeiten, da waren es bis zu 90%, die nach der Rechtslage unzulässig waren.
Kann man das so generell sagen?
Ja, das kann man sagen. Wir haben eine Grenze bei 100% über dem üblichen, tritt der Wucher ein. Man streitet sich nur, wie das berechnet wird und so. Aber der wesentliche Faktor ist, die Verbraucher wehren sich gar nicht. Mhm. Die nehmen ihre Rechte da gar nicht in Anspruch. Und die ganzen Schuldnerberater waren früher immer sehr viele Juristen dabei. Die haben das überprüft. Und haben gesagt, jetzt gucke ich erstmal, wie viel von den Schulden sind überhaupt gerechtfertigt. Und dann hat man das Ganze an die Sozialministerien gegeben und die Sozialverwaltung und die sagen, das interessiert uns gar nicht mehr, ob das berechtigt ist oder nicht. Wir nehmen die Schuld so, wie sie ist, dann wird sie gerichtlich anerkannt und die wird nur noch verwaltet. Das heißt, die Banken haben überhaupt keine Rückmeldung mehr, was sie für einen Mist bauen. Und das muss sich ändern. Wir brauchen wieder eigentlich eine Überwachung der Kreditvergabe der Banken und dieser Praktiken, die etwa durch Umschuldungen dazu führen, dass Leute innerhalb von, ich habe jetzt einen Fall gehabt, 2 Jahre hat sich die Schuld vervierfacht. Ohne dass ein Pfennig.
Durch immer neue Kredite.
Durch Umschuldung, neue Versicherungskosten da drauf getan, erhöhte Zinsen, und so weiter, das sind Systeme, die nicht nur beim Verbraucher laufen, die laufen für ganze Staaten, die laufen für mittelständische Firmen und so. Das heißt, dieses Umwälzen von Geld, das dadurch immer mehr wird, dadurch produziert man natürlich Schuldner. Dieses ganze neue Geld, was auf dem Markt ist, ist ja alles nur eine Forderung gegen irgendjemand. Irgendjemand muss da bezahlen, weil wenn Sie alle Forderungen, alle Guthaben zusammenrechnen, haben wir kein Geld auf der Welt, dann ist alles null. Mhm. Ja? Da gibt es so eine Philosophie im Augenblick, dann sagen die, und das sagt natürlich auch viele Bürger, das können die doch alles wissen, das können die doch vermeiden, die sind doch alle selber schuld. Ich habe viel darüber geschrieben.
Darüber gesprochen, ja.
Und wenn Sie sehen, wenn Sie das gelesen haben, dann glauben Sie das nicht mehr, dass die Leute sich hätten alle anders entscheiden können. Es gibt immer 8%, 10%, so wie bei den Arbeitslosen auch. Da gibt es Leute, die wollen nicht arbeiten. Es gibt Leute, die sich an die Regeln nicht gehalten haben. Das ist mal richtig. Aber wir sprechen gar nicht von denen. Sondern wir sprechen von der großen Masse von Leuten, wo einfach ein Risiko, was in unserer Gesellschaft drin ist, sich realisiert. Niemand weiß, ob er morgen krank wird. Niemand weiß, ob seine Ehe jetzt ewig hält. Wir wissen nur, 50% tun es nicht mehr. Ob ich dabei bin, weiß ich nicht. Und wir müssen sagen, das ist nicht die Schuld der Einzelnen. Der kann was, ein bisschen was daran machen. Klar, soll er auch. Die Anreize müssen wir erhalten. Aber wir müssen insgesamt in der Gesellschaft die Risiken so verteilen, dass die das steuern können, dass die auch die Verluste tragen. Wenn die nämlich nicht die Verluste tragen, sondern die anderen, dann machen die immer so weiter.
Auf der falschen Seite abgeladen. Sie haben ja vorhin angedeutet, Sie machen auch Vorlesungen oder Übungen mit Kindern. Wir wollen auch ein bisschen positiv noch aus diesem Talk herausgehen und in die Zukunft blicken, in der Hoffnung, dass wir vielleicht da was Positives sehen. Es gibt einen Ausspruch von Henry Ford, der geht, glaube ich, in eine völlig falsche Richtung nach Ihrer Interpretation. Wenn kleine Kinder nicht mehr hoffen können, so viel Geld zu verdienen wie ich, wozu verdammt soll dieses Land noch gut sein? Können Sie diesem Spruch was Gutes abgewöhnen oder ist das die falsche Leitmaxime?
Naja, man muss ja nur in sein Land Amerika reingucken und er hat ja heftig daran mitgearbeitet, dass es nicht so ist. Vom Tellerwäscher zum Millionär, darauf basiert ja der Erfolg von Trump, dass das einfach nicht mehr existiert und eigentlich auch nie existiert hat. Es hat immer Einzelbeispiele gegeben. Sie können für alles Beispiele bringen, aber interessant ist, wie sieht es insgesamt in der Gesellschaft aus? Und ich denke, wenn die Kinder heute lernen, dass Geld ein Mittel ist, um ihre Wünsche zu erfüllen, dass sie sich weiter den Teddybär wünschen und nicht 15 Euro zum Geburtstag. Ich habe ja selber 6 Enkel, ja, und ich diskutiere auch mit denen über sowas. Was wollt ihr eigentlich? Geld ist eine schöne Sache, weil man muss sich nicht mehr entscheiden, man muss nicht nachdenken, man kann das alles nach vorne, dann geht irgendjemand hin und klaut ihnen das Geld wieder, dann ist es wieder futsch. Nein, auch an den Universitäten, in den Wirtschaftsstudien, was wollen wir erreichen? Wollen wir weniger CO2 oder wollen wir jetzt, so wie Trump sagt, wir wollen die Kohlearbeiter wieder in Lohn und Brot kriegen? Das sind die Diskussionen. Und manchmal denke ich, der Mann tut uns gut, weil er einfach durch seine absurden Thesen, ja, sagt, ich will wieder zurück, 50 Jahre, ja, uns dazu bringt zu sagen, was wollen wir denn? Mhm. Wollen wir was anderes oder ist uns das ganz egal oder wollen wir nur irgendwo Geld hinbringen? Und wenn ich jetzt Martin Schulz mit seiner Kampagne Soziale Gerechtigkeit sehe, dann sage ich, was willst du denn? Du willst jetzt Geld von den einen nehmen, zu den anderen bringen. Wofür? Mhm. Was sollen die damit machen? Sollen die damit von Microsoft oder PlayStation oder sowas kaufen? Sollen die, nicht? Ich muss es doch irgendwo unterbringen. Ne? Das war ja auch bei den Kita-Plätzen oder so. Wollen wir Kita oder wollen wir Familienerziehung? Das sind die Diskussionen, nicht was kostet das.
Sie haben es gerade angedeutet, Donald Trump wird ja manchmal als absurd bezeichnet. Werden Sie eigentlich in der Szene auch manchmal als Absurdiker bezeichnet?
Ja, also der zweite Teil des zweiten Bandes nimmt diese ganzen Alternativleute so ein bisschen auseinander. Mhm. Also das ethisches Investment und Microfinance und so weiter. Das nenne ich die Sau, die durch das Dorf getrieben wird. Statt sich mit den Banken und dem System und mit den Krediten hier zu beschäftigen, fängt man plötzlich an, die Weltformel zu finden, wie alles besser wird. Und wenn man genau hinguckt, werden die Leute sehr missbraucht. Und das ist natürlich schade. Und deswegen habe ich jetzt Anfeindungen von beiden Seiten. Ja, ich habe aus dem Bankensektor, die sagen, das ist ja ein Utopiker oder so, was der macht. Und auf der anderen Seite von den anderen, ja, das ist doch eigentlich ein harter Banker. Ja, der will das Geld ja nur anders verwenden. Und ich sitze da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber ich muss sagen, ich sitze da schon 40 Jahre und langsam hat man mir da einen Stuhl hingestellt.
Ja. Und Sie haben sich auch gerne draufgesetzt, offensichtlich.
Ich sitze da gerne drauf und unterhalte mich gerne mit beiden Seiten. Und ich habe auch heute gerade einen Brief von so einem Chef einer größeren Bank gekriegt, der sagte, so spannend, guck da rein und wird sich damit beschäftigen. Und ich habe genauso gut von Leuten aus dem Alternativbereich, so Genossenschaftsfreunde oder so, die tolle Ideen übers Geld haben. Man setzt sich miteinander auseinander und ich sage immer, im Alternativbereich sind die Leute, die was wollen, die emotional sind, aber zu wenig wissen. Mhm. Und im Mainstream-Bereich sind die, die viel wissen und können, aber nichts wollen. Und ich sage eigentlich, ihr müsst euch austauschen. Nicht? Geht hier doch mal den Alternativbereich zu richtigen Banker, die Ahnung haben, ja, und mischt das mal durch. Und ihr Alternativleute, arbeitet doch mal ein Jahr in einer Filiale einer Sparkasse.
Das scheint zurzeit noch wenig realistisch. Was macht Ihnen Mut bei Ihrer Arbeit? Sind es tatsächlich die Jugendlichen, die Kinder, vielleicht auch die jungen Studenten, mit denen Sie arbeiten, denen Sie vielleicht auch noch Ihre Ideen viel unverbrauchter nahebringen können, weil die noch nicht so in Anführungszeichen verdorben sind durch den Kapitalmarkt, auf dem viele andere schon seit Jahren sich tummeln?
Ich glaube, ich brauche keinen Mut. Also, weil es macht mir Spaß. Ich habe mal so die Formel geprägt, Lust am Widerstand. Es macht auch Freude, etwas querzudenken, etwas auf den Kopf zu stellen. Und wenn Sie ganz grundsätzlich sagen, ich schaue mir die Welt aus der Perspektive der Schuldner an, dann haben Sie viel zu gucken und plötzlich ist alles neu. Alles, was Sie sich angucken, sieht anders aus. Und dieses Umdrehen, ja, dass man das Instrument nicht die Geld verändert die Welt, sondern die Welt verändert das Geld. Also solche Formeln, ich drehe mir viele Sätze um. Es gibt Leute wie Musil oder so, die das benutzt haben. Marx hat das benutzt, dieses Umdrehen, die Kritik der Waffen. Die Waffe der Kritik kann die Kritik der Waffen nicht ersetzen und solche Sprüche. Da wird man kreativ, da sieht man das alles ganz anderes. Und das macht einfach Spaß. Und ich möchte einfach diesen Spaß vermitteln. Ja, auch wenn man manchmal zornig wird oder so, das gehört mit zum Spaß.
Verzweifeln Sie nicht manchmal, wenn Sie sich selbst in diesem System sehen und sagen, ich würde es gerne ganz anders haben oder viel menschlicher haben oder auch vielleicht wieder viel materieller haben und es begreift aber keiner außer mir oder außer einigen Mitstreitern?
Also wenn ich konkrete Fälle habe von Leuten, die mir ihr Schicksal erzählen und mit denen ich mich auseinandersetze oder so, dann kann ich schon heulen, weil ich denke, es ist so unnötig. Und dann spreche ich dann mit Bankern darüber und sage, warum macht ihr sowas? Ja? Und die sagen, die anderen machen es auch. Die antworten wie meine 5-jährigen Enkelkinder. Ja, nicht anders, die sind nicht weitergekommen. Die sagen, alle machen es so, wenn wir das nicht so machen, haben wir verloren. Ja? Und dann sagen, ja, wie können wir das denn ändern? Das können wir, dafür bin ich dann auch ein bisschen Jurist. Ja, dann müssen wir sie eben alle gleich zwingen. Deswegen ist das Rechtssystem so wichtig. Und da ist heute so eine Tendenz, wir machen alles, was der Wirtschaft nicht schadet. Und das ist falsch. Ja, wir müssen das machen, was die Wirtschaft zu sinnvollem Tun anregt. Und dann können wir überlegen, ob das eine zu viel Schaden oder Probleme aufwirft oder nicht. Aber zunächst müssen wir mal wissen, was ist sinnvolles Tun in der Wirtschaft und die Regeln dafür finden. Und ich glaube, viele Banker sind froh, wenn sie dazu gezwungen werden, nicht mehr solche Dinge zu machen. Ich meine, auch Panama und solche Geschichten sind ja von Bankern nicht unbedingt negativ gesehen worden. Die haben gesagt, war Zeit.
Zum Abschluss nochmal die Frage, wegen der Enkelkinder und wegen der Kinder und vielleicht auch wegen der Hoffnung, die Sie ja vermitteln wollen oder vermitteln müssen, auch aus Ihrer Sicht heraus. Glauben Sie denn, dass nach diesen vielen geplatzten Blasen, die wir nun mittlerweile hinter uns haben und vielleicht auch einer Generation, die sich auch auf andere Werte ein Stück weit wieder besinnen könnte, dass sich dadurch in den nächsten Jahren etwas in die Richtung entwickeln wird, die Sie eigentlich haben wollen?
Also ich habe ja für die EU die letzten 3-4 großen Direktiven als Reaktion auf die Finanzkrise war evaluiert. Und ich bin auch im Beirat der BaFin, dem Verbraucherbeirat. Und ich bin schon in diesen Prozessen mit drin. Und ich muss sagen, wir haben Optionen. Wir haben durchaus positive Optionen mit dem Prinzip der verantwortlichen Kreditvergabe und dem Abschreiben von Forderungen und so, wo Werthaltigkeit gefördert wird. Wir haben aber auch das Gegenteil, wo man sagt, ihr dürft wieder alles machen, ihr müsst es nur irgendwie transparenter machen. Und wohin wir uns entscheiden, das ist offen. Das hängt auch von der Politik ab. Und da muss ich sagen, Natürlich arbeite ich für diese Option, dass es wieder zu mehr Werthaltigkeit kommt. Aber ich bin auch sehr oft enttäuscht, wenn ich dann neue Gesetzentwürfe sehe, wie jetzt gerade so hunderte von Seiten für irgendwelche Zahlungsverkehrsrichtlinien mit neuen Begriffen, die keiner versteht, ohne dass eine Linie erkennbar ist. Da wird alles so geregelt, wie die einzelnen, ich sage immer, schreibt die Lobby-Telefonnummer gleich daneben, neben den Paragraphen, dann wissen wir, wer ihn sich ausgedacht hat. Ja. Da kann man natürlich so ein bisschen verzweifeln, aber ich verzweifle da nicht, denn die Aufgabe eines Wissenschaftlers ist zu gucken, zu sehen, zu formulieren, was er gesagt hat und es weiterzugeben, was die Leute damit machen. Eine Demokratie ist so gut wie die Leute, die da drin wohnen, und wenn die nicht gut genug sind, ist nicht meine Schuld.
Zu Gast heute im NDR Infotalk Professor Udo Reifner, Verbraucherrechtler aus Hamburg. Wir haben jetzt einem Mann heute deutlich widersprochen im NDR Infotalk, nämlich Jean-Paul Getty. Das ist ein amerikanischer Ölindustrieller und Milliardär gewesen, und der hat mal gesagt, über Geld spricht man nicht. Man hat es, wir haben jetzt trotzdem eine ganze Menge drüber gesprochen. Ich hoffe, es ist alles gesagt aus Ihrer Sicht.
Ja, vielen Dank. Jo, das wird nie alles gesagt sein, aber das Wesentliche, ja.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.